Ja, unser BVB, ja, unser Dortmund-Wochenjahr, kann man ja sagen.
Kann man
ne?
sagen.
Wusste ja auch nicht so richtig, was auf mich dazukommt.
Das stimmt.
Im Januar.
Das
ne?
stimmt. Stimmt.
Wieso kommt ein neuer?
Ja. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja, stimmt, schon ein Jahr fast her.
Ja,
das
ist genau. Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und das ist diesmal wirklich eine sehr, sehr ungewöhnliche Folge. Zum einen, weil es die letzte in diesem Jahr, im Jahr 2024 ist. Und zum anderen ist sie ungewöhnlich, das merkt ihr jetzt schon zu Beginn, denn den Einstieg, den mache ich alleine, den muss ich alleine machen, denn Manni, der ist bereits seit Donnerstag im Urlaub, wohlverdient allerdings, das sei an der Stelle mal klargestellt. Ich habe ihn ja gelegentlich auch mal so ein bisschen gefrotzelt, oh, gehst du wieder häufiger in Urlaub, Work-Life-Balance, nein. Der Junge, der hat wirklich sich den Arsch abgearbeitet im Kalenderjahr 2024. Insofern hat er sich die leicht vorgezogenen Weihnachtsferien auch verdient. Aber keine Sorge, Manni kommt hier noch ausgiebig zu Wort, so wie er halt ist. Denn wir haben bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also unmittelbar nach dem Barcelona-Spiel, den größten Teil dieser Folge gemeinsam aufgezeichnet. Unter anderem haben wir einen ausführlichen Rückblick durch das Kalenderjahr 2024 für euch. Kleine Zeitreise durch das schwarz-gelbe Jahr. Und damit wünsche ich an dieser Stelle schon mal viel, viel Spaß. Vorher aber liegt es an mir, das, was ich und ich denke auch viele von euch gestern am Sonntag erlebt haben, noch einmal aufzuarbeiten. Dieses 1:1 gegen Hoffenheim mit dem späten Ausgleich und vor allen Dingen mit der schwachen Leistung des BVB. Ich muss schon sagen, mit der erschreckend schwachen Leistung und für mich auch ein klein wenig überraschend schwachen Leistung. Klar, Personalsituation ist angespannt, anstrengende englische Wochen hinter sich. Das Barca-Spiel noch nicht allzu lange zurück, aber trotzdem, es ist ganz, ganz schwer greifbar, wie es dazu kommen konnte, dass der BVB tatsächlich, ja, ich muss sagen, fast schon blutleer aufgetreten ist gegen Hoffenheim. Die Quittung folgte dann ja auf dem Fuß. Wie gesagt, ich zeichne diesen Einstieg am Montag auf und ich bin aufgewacht mit dem Blick auf die Tabelle, mit einem ja fast schon schrecklichen Blick auf die Tabelle. Der BVB ist auf Platz 8 abgerutscht. Der Rückstand auf die Bayern beträgt nach 14 Spielen schon 11 Punkte. Das ist alarmierend, zumal die Bayern ja am Samstag auch in Mainz verloren hatten. Um euch mal einen kurzen Einblick zu geben, wie gestern die Stimmung nach dem Schlusspfiff war. Also wir standen als Reporter in dieser zugigen Durchfahrt zwischen der Osttribüne und dem Stadion Rote Erde in der sogenannten Mixzone, warteten dann auf die Spieler, nasskalt. Die Stimmung bei uns logischerweise schlecht und ich glaube allerdings bei den Spielern fast noch schlechter. Nuri Sahin hatte die Jungs unmittelbar nach Schlusspfiff in der Kabine versammelt. Es wurde ungewöhnlich lange über diese Leistung oder diese Nichtleistung in vielen Teilen geredet. Und Emre Can, der Kapitän, der kam dann zu uns, war so eine Dreiviertelstunde etwa nach Schlusspfiff. Und der hat wirklich recht deutliche Worte gefunden. Der war richtig geladen. Und ich schlage vor, wir hören mal rein, was er gesagt hat.
Die Art und Weise, wie heute die aufgetreten sind, das geht überhaupt nicht. Ich glaube, das war einfach die schlechteste Saisonleistung. Man kann schlecht spielen, aber die Art und Weise, die war heute einfach. Und das ist unfassbar, aber wie wir heute aufgetreten sind, das habe ich selten gesehen. Seitdem ich hier im Dortmund bin, Heimspiel, diese Art und Weise, das darf und kann nicht passieren.
Ja, aber es ist halt passiert und das befeuert dann auch eine Diskussion, von der wir ja alle gehofft hatten, dass sie nicht mehr geführt werden muss oder zumindest nicht mehr in dieser Häufigkeit geführt werden muss. Die Mentalitätsdebatte. Warum gelingt es dem BVB einfach nicht, konstant Leistungen abzurufen, mal ganz unabhängig auch von der personellen Lage, die natürlich angespannt ist in dieser Situation. Und auch dazu, und das war für mich eigentlich der aufschlussreichste Moment im Nachlauf des Spiels, auch dazu hat Emre Can eine sehr, sehr klare Meinung.
Ich habe das Gefühl, viele sind einfach mit sich selber beschäftigt und das darf nicht sein. Ich glaube, wenn man diese Mentalität kriegt man nur als Mannschaft zusammen, wenn alle 11 Spieler auf dem Platz das gleiche denken und alle sich nicht zu wichtig nehmen, sondern die Mannschaft. Und diesen Eindruck habe ich heute nicht gehabt, ehrlich gesagt. Und das geht nicht. Und wenn es weiterhin so stehen bleibt, dann werden wir leider auch keinen erfolgreichen Fußball spielen.
Ja, und das ist dann auf jeden Fall auch eine deutliche Warnung, die der Kapitän da ausgesprochen hat. Eine Warnung, dass sich dringend etwas grundlegend ändern muss, wenn der BVB tatsächlich auch in der kommenden Saison Champions League spielen will. Das ist das, was nach diesem letzten Heimspiel hängen bleibt und was in der Winterpause wirklich nach einer Aufarbeitung schreit. Völlig unabhängig davon, was im letzten Spiel in Wolfsburg am kommenden Sonntag noch passieren wird. Der BVB scheint sich irgendwo im Kreis zu drehen. Man hatte das Gefühl, dass es tatsächlich eine gute Entwicklung auch unter Nuri Sahin gibt. Aber sowas wie gegen Hoffenheim konterkariert das natürlich. Da bringt es relativ wenig, an dieser Stelle auch noch mal ausführlich über das natürlich sehr schöne Tor von Gio Reyna zu reden, nach langer, langer Durchstrecke. Zuletzt hatte er ja im Mai 2023 getroffen. Und ja, man muss einfach sagen, es war eine kollektiv schlechte Leistung. Trotzdem bin ich der Meinung, gibt es tatsächlich sowas wie einen Spieler der Woche. Ich glaube, ihr habt eine Ahnung, von wem ich rede. Nico Schlotterbeck. Denn es gilt ja fast schon einem Wunder, dass er gegen Hoffenheim auf dem Platz stehen konnte. Also, hier kommt der Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Ja, unglaublich. Gegen Barca hatte er sich am Knöchel verletzt, war böse weggeknickt in der letzten Spielszene, als er da zum Kopfball hochgehen wollte. Er wurde ja sogar mit dem Rettungswagen am Mittwoch aus dem Stadion gefahren. Alle rechneten mit einem längeren Ausfall oder zumindest damit, dass er in diesem Jahr nicht mehr spielen kann. Ja, und dann spielte er doch gegen Hoffenheim. Die genaue Diagnose ist immer noch nicht bekannt gegeben worden vom BVB. Offenbar will es der Verein auch nicht. Fakt ist, es handelt sich um eine Bänderverletzung. Offensichtlich nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Trotzdem, dass er sich gegen Hoffenheim in dieser angespalten Personallage dann zur Verfügung gestellt hatte, das nötigt Respekt ab, auch dem Kapitän Emre Can. Also hören wir noch einmal Emre Can über seinen persönlichen Helden Nico Schlotterbeck. Und dann geht es, wie versprochen, weiter mit unserem Jahresrückblick.
Viele können sich ein Beispiel an Schlotterbeck nehmen. Der Junge, der hat einen Bänderriss oder keine Ahnung, was die Diagnose genau ist, aber der hat gefühlt heute mit einem Bein gespielt und wie er gespielt hat, wie der sich reingehauen hat für den Verein. Das ist das, was ihn auszeichnet und ich glaube, viele Jungs können sich da auf jeden Fall zu 100% ein Beispiel nehmen.
Ja, und wie angekündigt oder wie angedroht, hier ist er tatsächlich, meine bessere Hälfte.
Hier ist er.
Mein jugendliches alter Ego, Manni Sedelbauer.
Olli, hi. Hallo an euch da draußen.
Wenn auch leicht zeitversetzt, ne, denn wir zeichnen diesen Teil des Podcasts, ich hatte es ja angekündigt vorhin schon, den zeichnen wir auf zu mitternächtlicher Stunde sozusagen in der Geisterstunde.
Noch später, 12:30 ist es gleich.
12:30, ja, ist doch Geisterstunde, von 12 bis 1 Uhr nachts.
Ach so, ist das so, ich wusste nicht, dass das sich auf eine Stunde beschränkt.
Ja, ja, das ist die Geisterstunde, okay. Die klassische Geisterstunde in der Nacht logischerweise von Mittwoch auf Donnerstag, also am ganz, ganz frühen Donnerstagmorgen. Im Hintergrund hört man noch so ein bisschen Geschirr.
Deshalb klappern. Hast du auch Kaffee vor dir, ne? Und
exakt,
ich für dich schon
ja.
Frühstück jetzt.
Ja, normalerweise liege ich schon im Tiefschlaf, aber jetzt natürlich nicht, denn wir sind im Presseraum des Signal Iduna Parks nach der Champions League Partie gegen den FC Barcelona und wir blicken nun noch mal so ein bisschen auf dieses durchaus ereignisreiche BVB-Jahr zurück. Aber zunächst mal sprechen wir über die Eindrücke von diesem, ich denke, man kann sagen, außergewöhnlichen Spiel gegen Barca.
Ja. Ne? Ja, erstmal hoffe ich natürlich, dass du jetzt in dem ersten Teil erstmal über eine, ja, über einen glanzvollen BVB-Sieg gegen Hoffenheim gesprochen hast, lieber Olli. Das höre ich mir natürlich dann gleich am Montag, so wie ihr da draußen dann auch, ganz gespannt an. Ja, und dieser Champions League-Abend heute Abend war eigentlich genau so einer, wie wir uns ein Stück weit erhofft haben, fand ich. Es war ein flottes Spiel.
Ja.
Am Anfang hatte ich das Gefühl, war Barca schon deutlich griffiger im Spiel, war mutiger, war besser.
Ja.
Aber je länger das Ganze dann gedauert hat, desto mehr hat das Selbstbewusstsein so ein Stück weit zugenommen und dann gab es schon auch Möglichkeiten, Stichwort auch Serhou Guirassy, obwohl er einen Doppelpack gemacht hat, wo er vielleicht dann sogar noch ein, zwei Türchen mehr hätte erzielen können. Auch Marcel Sabitzer hatte mal ein, zwei nicht schlechte Abschlussmöglichkeiten. Also da wäre heute tatsächlich mehr drin gewesen und irgendwie so rückblickend habe ich so das Gefühl, obwohl sie verloren haben, kann man da das Spiel schon, kann man so einen kleinen positiven Haken dahinter machen? Oder wie hast du es empfunden heute?
Ja, was den Auftritt angeht, was die Anzahl auch der guten Tormöglichkeiten, die Borussia Dortmund ja hatte, auch über die erzielten zwei Treffer hinaus, denke ich, kann man da wirklich zufrieden sein. Immerhin gegen eine der stärksten Mannschaften in Europa, Barcelona. Das war schon beeindruckend, speziell in der ersten Halbzeit, wie die haben den Ball laufen lassen. Ja. Wie sie da auch tatsächlich, ich hatte so in den ersten 6, 7 bis 10 Minuten, da hatte ich arge Bedenken um den BVB, Ballzirkulation wirklich in extrem hohem Tempo mit unglaublicher Präzision. Und da gab es ja auch schon Möglichkeiten für Barca durch Rafinha beispielsweise, zwei gute Chancen. Und da hatte ich so ein bisschen Bedenken, kommen sie gut rein in die Partie, schaffen sie das auch, für Entlastungsangriffe zu sorgen. Und ich meine, wenn man diese erste Halbzeit, in der ja keine Tore gefallen sind, wenn man die sieht, dann muss man sagen, ja, was die statistischen Werte angeht, war das beeindruckend einseitig zugunsten des FC Barcelona, was den Ballbesitz angeht. Aber auch da hat der BVB ja durchaus seine Nadelstiche in der Offensive setzen können. Voll. Auch da gab es ja schon Chancen.
Ja, also absolut. Ich glaube, Ballbesitzstatistik war dann zwischen 70 zu 30 oder so müsste das in der ersten Halbzeit gewesen sein.
In dem Bereich, ja.
Das war schon drückend überlegen, was die Katalanen da aufs Parkett gezaubert haben. Also Nuri Sahin hat ja davor angekündigt, man möchte mutig sein, man möchte auf jeden Fall da auch mitspielen. Und es war schon erdrückend, wie die da vorne kombiniert haben. Auch in Lamine Yamal, wenn man den zuguckt, ne, Dani Olmo, das ist schon höchste europäische Güteklasse. Ja, auch Rafinha, der Kapitän, da hatten es die Außenverteidiger, würde ich sagen, schon ganz schön schwer, obwohl sie es eben auch sehr, sehr gut gemacht haben. Und ich fand, wie du schon gesagt hast, ne, sie haben immer wieder trotzdem auch Nadelstiche setzen können. Und man hatte nie das Gefühl, dass sie jetzt heute komplett untergehen. Also das hatte ich zumindest.
Nee, das stimmt. Also tatsächlich durch die Tormöglichkeiten, die sie ja selber auch gehabt haben, unter anderem die größte wahrscheinlich dieser Kopfball von Guirassy in der 40. Spielminute, den Iñaki Peña dann auch richtig gut hält. Also klar, man kann immer sagen, du gehst, wenn du so wenig Ballbesitz hast, irgendwo auch mit einem glücklichen 0:0 in die Pause. Aber ich fand auch, dass der BVB in dieser ersten Halbzeit gezeigt hat, was die Waffen sind, die er hat. Also nehmen wir mal beispielsweise einen Champions-League-Startelf-Debütanten mit Juju, wie er genannt wird. Ja. Julien Duranville beispielsweise.
Ich habe auch in meinen Unterlagen gekramt, Olli. Ich meine, das war sein erstes Pflichtspiel für den BVB von Anfang an.
Es war sogar sein erstes Pflichtspiel Startelf.
Und das ist krass. Der ist ja mittlerweile, also im Januar ist er dann 2 Jahre beim BVB.
Definitiv.
Und ist ja immer noch erst, 18 Jahre alt? Ja. 18 Jahre jung, das ist schon enorm, ne? Mit 16 zum BVB gewechselt. Und jetzt erst gerade sein erstes Champions-League-Spiel. Nuri Sahin hat ja in den letzten Wochen schon immer gesagt, er ist auf einem guten Weg. Das hört man ja immer öfter so von Trainern. Aber heute hat man gesehen, dass der wirklich auf einem richtig, richtig guten Weg ist. Ich glaube, sein erstes Dribbling, nach wenigen Sekunden hat er erstmal in der Ecke ausgeholt. Ja. Hat er erstmal seinen spanischen Kollegen da erstmal links liegen gelassen und ist erstmal vorbeigezogen. Also das mit dem Tempo, Spielwitz und so weiter. Ich glaube, da gebe ich Nuri Sahin gerade schon auch recht, der gerade auf der Pressekonferenz nach dem Spiel meinte, dass er einfach ein gewisses Trainingsvolumen braucht. Er braucht harte, viele Trainingseinheiten, absolut, um auch wirklich in Form zu kommen. Und dann sind sie sicher, dass sie da in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel Spaß an ihm haben werden. Und wie viel Spaß er machen kann, hat er gezeigt. Und ich fand auch, ich habe mich davor mit ein paar anderen Kollegen noch unterhalten, Olli, ich bin gespannt, wie du es siehst. Ich fand auch Gio Reyna ganz gut. Also klar merkt man ihm schon an, dass ihm noch nicht alles gelingt. Aber ich finde, er ist trotzdem ein Spieler, der dann auch mal eine zündende Idee hat. Haben kann. Aber es hat noch nicht alles gestimmt.
Haben kann, ne? Also ich fand tatsächlich, also so richtige Schwachpunkte konnte man nicht rausmachen. Klar kann man sagen, dass Jimmy Gittens schon mal effektiver gewesen ist als in diesem Spiel.
Aber er kann auch nicht jedes Spiel.
Exakt, das gehört dazu. Das, was so ein bisschen dazu geführt hat, dass das Barca so dominant war in der ersten Hälfte, war meines Erachtens das in dem zentralen Mittelfeld, abgesehen von Felix Metscher, der ein gutes Spiel gemacht hat. Da gab es aber auch so eine Szene beispielsweise, da wurde er scharf angelaufen von den Katalanen und da geht er sozusagen tief in der eigenen Hälfte ins 1-gegen-1, einfach nur um den Raum mal zu überbrücken, weil er vorher keine Anspielstation gehabt hat. Da hätte ich mir speziell von Rehner, auch ein bisschen von Sabitzer, ein bisschen größeren Aktionsradius gewünscht, sich häufiger anzubieten. Wenn der BVB tatsächlich bei diesen Chancen, die sie da auch schon hatten, gefährlich geworden ist, ging es über außen. Also Rehner habe ich jetzt nicht so stark gesehen. Mhm. Aber gut, er hat auch nach einer langen Verletzung lange gebraucht, bis er wieder dran gekommen ist. Also insofern, ich glaube, dass es insgesamt richtig gut war von Borussia Dortmund in vielen Bereichen. Und das sah man dann ja auch in der zweiten Hälfte, in dieser dann deutlich stärkeren Phase, die sie auch rund um dieses 2:2 hatten, wo sich das dann mit dem Ballbesitz ja dann auch umgedreht hat, wo man Barca dann ja auch phasenweise mal so eingeschnürt hat in der eigenen Hälfte. Da haben sie mir richtig gut gefallen. Da hatte ich das Gefühl, da haben sie dann auch endlich den Mut gefunden. Da war schon so ein bisschen Ehrfurcht im Spiel, Dortmunder Seite in der ersten Hälfte. Und da fand ich, war es wirklich eine Partie, wo man sagen kann, wow, der BVB kann, und das ist vielleicht eine Parallele, sprechen wir gleich noch so ein bisschen über das BVB-Jahr. Weiß ja jeder, Champions League-Finale im Juni gegen Real Madrid. Und das ist diese Parallele. Der BVB kann tatsächlich, wenn man an ein paar Stellschrauben dreht, wenn man ein paar Fehler abstellt, kann der BVB auch an einem guten Abend mit europäischen Spitzenmannschaften mithalten.
Also es hätte auch auf die andere Seite kippen können, diese Partie. Dann hätte sich da auch keiner beklagen können. Und ich finde es eben schon auch ein Stück weit beeindruckend, weil diese Mannschaft, deshalb habe ich auch Gio Reyna nochmal angesprochen, der auch seit über einem Jahr nicht mehr für den BVB von Anfang an gespielt hat, und ein Duran Will, der auch noch nie auf diesem Niveau von Anfang an gespielt hat. Und trotzdem hast du nicht so krasse Leistungseinbußen oder Unterschiede dann gerade zum Ende hin erkennen können. Und das können sich die Dortmunder schon auf die Fahne schreiben. Auch wenn sie jetzt tatsächlich ja jetzt aus den ersten 8 gerutscht sind. Jetzt sind sie wieder 9. Aber das Restprogramm lässt ja zumindest schon die Hoffnung aufkeimen, dass das dann in den nächsten
Bologna
beiden Spielen
auswärts, Schachtel Donetsk zu Hause. Ja. Also das sind auch Spiele, aus denen du dann mal durchaus 6 Punkte holen kannst.
Ja.
Also insofern... Ja. Ist immer noch möglich, und ich meine, zur Not, gerade in Anbetracht der vielen, vielen Verletzten, die Borussia Dortmund hat, sollte man vielleicht sagen, erspart euch nach Möglichkeit diese Playoffs. Nochmal so Spiele mehr, also die braucht dann ja nicht unbedingt die Mannschaft, die personell eng gestrickt ist. Also schauen wir mal.
Ja, und eine Verletzung hat das Spiel heute auch so ein Stück weit auch überschattet zum Ende hin. Olli, du hast ja schon deutlich mehr Spieler gesehen im Stadion als ich. Aber ich fand es heute schon auch komisch. Ne? Da ist so die letzte Situation, dann bleibt Nico Schlotterbeck liegen. Dann guckt man erst so, der bleibt liegen. Dann wird das Spiel abgepfiffen und dann kommen erst noch die Sanitäter rein, transportieren ihn ab. Oh. Und dann siehst du dann Nico Schlotterbeck auf der Trage, der abtransportiert wird, die Hände vorm Gesicht, blickt nicht einmal noch nach oben. Und da bin ich noch gespannter als das Ergebnis am Sonntag, ob Nico Schlotterbeck, ob es da irgendwie ein Update natürlich auch von ihm gibt. Das, da können wir jetzt heute nur spekulieren, aber es war eine ganz komische Atmosphäre und Situation dann. Ne? Die Katalanen feiern dann natürlich auf dem Feld und Nico Schlotterbeck wird
letzte Aktion des Spiels. Ja. Ne? Tatsächlich auch nochmal, also das Stadion drohte ja fast nochmal so richtig zu explodieren, weil dann halt durch diese Aktion mit dem vorausgegangenen Freistoß und mit dem Kopfball von ihm, das hätte es ja wirklich nochmal sein können. Und dann skurril, auf einmal war es mucksmäuschenstill, und nicht nur aufgrund der Tatsache, dass dann klar war, dass der BVB verloren hatte, sondern dass da irgendwo was Schwerwiegendes passiert ist, als Nico Schlotterbeck da lag. Wir standen dann ja anschließend noch in dieser etwas in Dortmund leider Gottes etwas zugigen Mixzone. Das ist quasi in der Zufahrt hinter der Osttribüne, also wo auch die Mannschaftsbusse reinfahren, wo es dann runtergeht Richtung Spielerkabinen. Und wir stehen dann bei Champions League-Spielen draußen und warten darauf, teilweise gefühlt irgendwie Stunden. Nein, so lange ist natürlich nicht, aber viel zu lange bei diesen Temperaturen, kurz über dem Minusbereich. Und beschäftigen uns dann zwischendurch natürlich auch mal mit irgendwelchen anderen Sachen, um uns die Zeit zu vertreiben. Und ein Kollege hat mir da dieses Foto gezeigt, wo man richtig sieht, wie unten sich das Sprunggelenk so verdreht. Und das ist bitter.
Da ist noch ein Krankenwagen angefahren, da musste man auch nicht. Genau. Holt er jetzt Nico Schlotter wirklich ab? Aber ja, das ist jetzt, glaube ich, alles Blick in die Glaskugel. Ja. So wie die Stimme nach dem Spiel waren, die haben ja gesagt, ja, vielleicht sieht's so, das sah es alles auch viel, viel schlimmer aus, als es jetzt tatsächlich ist. Also ich glaube, wenn es am Ende... Ach, ich will gar keine Diagnose aufstellen, aber wenn es nur Menderes ist und er nach Weihnachten wieder fit ist, glaube ich, können alle glücklich sein, wenn man, und ihr werdet natürlich die Bilder auch gesehen haben, aber ja, wünschen wir ihm auf jeden Fall gute Besserung. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass er dann sozusagen gestern, Olli, am Sonntag gegen Hoffenheim nicht spielen konnte, aber
wir gehen mal davon
vielleicht,
aus.
Vielleicht ganz, ganz bald wieder.
Wie gesagt, wir zeichnen das ja jetzt hier in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus. Deshalb, wir geben euch so ein bisschen auch so das wieder, was uns jetzt gerade halt auch bewegt. Also, damit es auch ein bisschen authentisch ist und ihr einen guten Eindruck kriegt. Manni, aber wir wollten ja nochmal über dieses Jahr in der Dortmund-Woche, da das ja nun unsere letzte Ausgabe in 2024 ist, über dieses BVB-Jahr sprechen.
Ja.
Unser BVB-Jahr, unser Dortmund-Wochenjahr, kann man ja sagen.
Kann man sagen.
Wusste ja auch nicht so richtig, was auf mich dazu kommt
im Januar. Das stimmt. Stimmt.
Siehst du, kommt ein neuer.
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Stimmt, schon ein Jahr fast her.
Ja,
das ist
genau.
Echt Wahnsinn. Ich glaube, vor ziemlich genau einem Jahr haben wir wahrscheinlich gerade das Trainingslager in Marbella gebucht, was dieses Jahr leider, ich glaube, da wirst du mir zustimmen, Olli, ausfallen wird. Nee, es gibt ja immer so Reisen, auf die hat man vielleicht nicht ganz so Lust oder denkt man dann, oh, das ist viel Arbeit und viel Stress. Aber nach dieser ersten Trainingslagerreise nach Marbella bin ich eigentlich so weit zu sagen, das tut mir richtig weh, dass das nicht dieses Jahr stattfindet mit uns.
Ja, definitiv. Ich finde das auch sehr schade, vor allen Dingen irgendwie Andalusien, 19, 20 Grad Sonne, nach diesen gefühlten dunklen Monaten, die man dann hier in Deutschland verbringt, hat mir das eigentlich auch immer gut getan. Ich bin da sehr aktiv gewesen, war da auch immer joggen zum Beispiel.
Sehr gut.
Manni kann es bestätigen. Und gibt es im Januar 2025 leider nicht. Ändert sich relativ viel im Fußball. So ist das nun mal. Aber wie gesagt, wir haben gemeinsam da unsere erste gemeinsame Dortmund-Woche-Folge aufgenommen. Und wir hatten gut zu berichten.
Da war richtig was los. Ja.
Also Nuri Sahin und Sven Bender kamen als neue Co-Trainer. Mhm. Wir waren so ein bisschen überrascht, weil noch bis in den Dezember hinein wurde ja sogar spekuliert, ob es nicht sogar eventuell da schon Wechsel auf der Cheftrainerposition gibt. Nee, BVB hat sich anders entschieden, aber man merkte gleich, dass Nuri Sahin sofort Einfluss genommen hat. Ne? Das konnten wir in Marbella sehen.
Weißt du, was da bei mir ganz prägend hängen geblieben ist? Der Satz oder die Floskel: mehr als nur ein Hütchenträger. Ne, also er kam war immer der Erste auf dem Trainingsplatz, hat immer die Hütchen aufgestellt und jedem war eigentlich klar, ja, also der ist auf jeden Fall mehr als nur der Typ, der immer nur die Trainings Einheiten aufbaut, sondern er hat auch von Anfang an eigentlich ein ziemlich klares Kommando gegeben, ne? War da schon das Sprachrohr, war immer sehr, sehr gut gelaunt, hatte gefühlt von Anfang an ein gutes Verhältnis zu den Spielern und ja, das war dann der Beginn etwas Großem, wie wir dann im Sommer feststellen konnten.
Ja, also für ihn definitiv, das muss man sagen. Also es gab da noch mehr. Aki Watzke hat damals seinen Rückzug quasi erklärt.
Ne?
Ja, total überraschend, hat uns sozusagen einen freien Tag kaputt gemacht, da muss man auch sagen.
Stimmt. Wir hatten schon Pläne, ne?
Genau. Und da kann ich mich noch gut erinnern, dieses ewige Warten auf Jadon Sancho. Wann kommt er nicht?
Das war schlimm.
Dann wurden schon irgendwelche Abflüge Richtung Malaga gemeldet,
die dann doch nicht zustande
gekommen sind. Oh, das war ein bisschen bisschen nervig. Aber wie gesagt, das war unser Januar.
Und dann kamen dann Jadon Sancho und Ian Maatsen.
Genau,
gleich, ne?
Dann kamen zwei neue. Und man muss ja auch sagen, dass beide dann in der Rückrunde ihren Wert für den BVB unter Beweis gestellt haben.
Liebe Gäste, die Hospitality-Bereiche schließen in 15 Minuten. Okay. Wir wünschen eine gute Heimreise.
Ja, das ist Live-Podcast.
Das ist jetzt wirklich live. Also, wir müssen in 15 Minuten hier mit allem durch sein. Ihr habt es gerade gehört, dann müssen wir hier raus. Das war der Rausschmeißer. Aber wie gesagt, wir wollten ja noch mal kurz durch dieses Jahr gehen. Also es sollte vieles besser werden in der Rückrunde für Borussia Dortmund. Ich sag mal so, es ist einiges besser geworden. Aber es ist vor allen Dingen einiges, das muss man sagen, in erster Linie international besser geworden. Mhm. Und zwar da ist es ja wirklich richtig gut gewesen. Konnte man nicht unbedingt davon ausgehen im Januar, welche tolle Reise der BVB gerade in der Champions League hinlegen wird. Wobei dann mit diesem Achtelfinale Eindhoven, das war jetzt noch nicht so dieses absolute Highlight im Sinne eines Straßenfegers.
Aber da hat ja auch irgendwie gar keiner mit gerechnet. Ne? Wir waren da in der Vorrunde, die wirklich alles andere als überzeugend war von Borussia Dortmund.
Genau.
Wo man vieles auf den Prüfstand gestellt hat, dann kann ich mich noch erinnern, gab es dieses 0:0 in Heidenheim, wo dann die Verantwortlichen in vielen Teilen auch einen Schritt nach vorne zur Seite, wie auch immer, gesehen haben. Und dann, dann stand man immer in den Champions League-Spielen und da hatte ich immer so das Gefühl, die Mannschaft hatte das Gefühl, man kann eigentlich jetzt nur gewinnen und ein anderes Gesicht zeigen. Und das hat sie wirklich beeindruckend gemacht. Und je länger das Ganze ging, desto mehr hat sich irgendwie so eine Einstellung jetzt erst recht, fand ich, so etabliert. Und da hattest du natürlich auch die richtigen Leute, wie ein Mats Hummels, der genau für solche Momente einfach brennt. Ne? Also der hat da richtig Bock, dann genau in diesen Spielen allen zu zeigen, dass sie alle falsch liegen mit ihrer vorschnellen Kritik oder wie auch immer. Und dann gab's...
Ja. Trotzdem, es war irgendwie nicht, sagen wir mal so, diese stringente Entwicklung, die man sich erhofft hatte, wenn man auch die Bundesligaspiele sieht. Also ich kann mich da auch an ganz schlimme Dinger noch erinnern. Heimniederlage gegen Hoffenheim, 2:3 zu Hause, Union Berlin 0:2. Und so ein bisschen die Quittung haben viele BVB-Spieler dann ja im März bekommen, als Julian Nagelsmann, das waren die Nominierungen für die letzten beiden Länderspiele, bevor er dann den EM-Kader nominiert hatte, später. Länderspiele im März gegen Frankreich und gegen die Niederlande. Und plötzlich war mit Niklas Füllkrug wirklich nur noch ein Dortmunder dabei. Ja. Kein Hummels, kein Brandt, kein Nico Schlotterbeck. Und das war schon irgendwo auch gerechtfertigt, das muss man auch sagen. Ja. Weil leistungsmäßig haben die sich jetzt auch nicht, wer weiß wie, aufgedrängt. Aber möglicherweise auch ein bisschen heilsam, weil man tatsächlich dann mal den Spiegel vorgehalten bekommen hat. So nach dem Motto, pass auf Jungs, wenn es so weitergeht, dann wird es das für euch nichts mehr mit dem EM-Traum. Also das ist so etwas, was mir auch besonders haften geblieben
witzig,
ist.
Witzig, ne? Wenn man jetzt so drauf guckt auf die Namen, ist es jetzt irgendwie so gefühlt gerade so ein bisschen andersrum. Ne? Die Spieler, die damals abgeschrieben wurden, an einen Felix Metscher hast du ja nie und nimmer zu dem Zeitpunkt gedacht, letztes Jahr, dass er ein paar Monate später, über ein halbes Jahr später, dann wieder auf einmal Nationalspieler ist, genauso wie bei Jule Brandt auch nicht. Ne? Und jetzt sind die auf einmal wieder mit dabei und ja, Niklas Füllkrug ist der aktuell so ein Stück weit raus ist, natürlich, weil er auch verletzt ist. Aber ja, da sieht man mal, wie schnell das dann doch auch gehen kann. Und ein kleines Highlight gab es ja im März, oder was heißt ein kleines Highlight, ne? Das Spiel in München.
Genau.
War natürlich schon dann ein Fingerzeig, dass mit den Dortmundern schon dann auch gerade so im Schlussspurt der Saison zu rechnen ist. Da hatten sie dann schon so einen kleinen Lauf, auch als sie dann in München überzeugend 2:0 gewonnen haben. Und das gab es ja auch in der jüngsten Vergangenheit nicht ganz so oft, dass man gegen die Bayern gewonnen hat.
Das ist wohl richtig. Erster Sieg bei den Bayern seit 2014 war das. Fast noch Tore Adeyemi und ganz spät auch noch Riasson. Was sonst so interessant war, es hat sich viel getan, logischerweise. Watzke hatte seinen Rückzug angekündigt. Tja, und dann gab es eigentlich nochmal eine Überraschung. Im April wurde Lars Ricken als neuer Sportgeschäftsführer bekannt gegeben und eben nicht Sebastian Kehl, der noch ein paar Wochen zuvor gesagt hat, also seine Beförderung sei der logische Schritt Tja, manchmal,
Doppelpass.
Im Doppelpass.
Sehr offensiv Werbung für gemacht, ne? Und dann kommt Lars Ricken, der
manchmal
im Nachwuchsleistungszentrum tätig war.
Ja.
Und schnappt ihm sozusagen diesen Job weg. Und Olli, ganz ehrlich, da dachten wir doch nicht, dass das mit beiden, gerade auch dann mit der Hinzunahme von Sven Mislintat, noch so lange gut geht. Ne?
Ja, ja, aber wie gesagt, BVB ist halt immer für bestimmte Überraschungen und auch manchmal auch für unerwartete Wendungen gut. International lief es richtig gut. Ich fand schon dieses Viertelfinale gegen Atletico fand ich sehr, sehr stark. Hat man ja das Hinspiel in Madrid 1-2 verloren. Schlechten Start hingelegt, kam dann aber noch
da
mal richtig zurück.
Da war Stimmung.
Mordsmäßige Stimmung.
Stadion,
Wanda Metropolitano zurück, dann ein richtiger Fight mit diesem 4-2. Du hattest enge, dramatische Spiele. Dieses 1-1 gegen Leverkusen, den späteren Meister im Signal Iduna Park mit.
Gut, aber die Leverkusener konnten es natürlich nur so spät.
In der Nachspielzeit, 97. Minute. Wie gesagt, also da gab es schon auch ein paar Highlights, aber die richtigen Highlights gab es eigentlich nur international in der Saison. Paris Saint-Germain, das Halbfinale.
Das war, glaube ich, einer meiner Lieblingsspiele, wenn ich so zurückdenke. Ja. Ich kann mich noch an dieses Tor dann von Mats Hummels erinnern. War das das Rückspiel, als er den Kopfballtreffer erzielt hat?
Ja, ich glaube ja. Also möglicherweise liegen wir jetzt auch falsch. Wir haben jetzt auch keine Zeit mehr zu
googeln. Also ich weiß auf jeden Fall noch dieses Hummels-Tor, was da los war im Stadion. Das war, das war wirklich Wahnsinn. Ja. Also das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, boah, jetzt werden die echt nach London ins Finale einziehen. Mhm. Das war schon sensationell.
Ja, ja. Axel Gasteyer kommt hier auch noch vorbei vom BVB.
Ruhe
Aufnahme, genau, danke. Und und wie gesagt, das Highlight des Jahres. Und man muss ja auch einfach sagen, auch wenn es schlecht ausgegangen ist, es ist ein Highlight in der Vereinsgeschichte. Wann kommt man schon mal ins Champions League Finale? Noch dazu in London die Rückkehr nach Wembley nach dem Finale 2003 gegen die Bayern, gegen Real Madrid. Und Manni, es ist unglaublich. Was für ein gutes Spiel von Borussia Dortmund. Und du gehst nicht in Führung. Es will dir einfach nicht gelingen. Und am Ende verlierst du das Ding 0-2. Ja. Also das war schon sehr bitter.
Das war krass, wie sich die komplette Mannschaft, der komplette Verein über die Saison gesteigert hat. Und dann eigentlich in Wembley auf dem Punkt die beste Saisonleistung hinlegt und dann aber verliert. Ich glaube, so im Nachhinein, klar, ärgert das, aber du kannst dir wenig vorwerfen, weil du wusstest, du hast in dem Spiel, klar, du hättest in Führung gehen können, müssen vielleicht sogar, aber du hast trotzdem in diesem Spiel deinen besten Fußball gezeigt und dann war es halt am Ende einfach typisch Real, die das dann einfach eiskalt ausnutzen und dann einfach mit Toni Kroos mal wieder die Champions League gewonnen haben. Aber das hing auch sehr, sehr vielen BVB-Spielern tatsächlich sehr lange nach. Also ich weiß auch dann, bei der Europameisterschaft hatte man mal die Möglichkeit, mit dem einen oder anderen zu sprechen. Und die haben alle gesagt, boah, das ging einem schon sehr, sehr nah. Ich kann mich noch erinnern, Marcel Sabitzer, der dann auch schon, ich weiß gar nicht, ob er das Wort psychische Probleme in den Mund genommen hat, aber er hat auf jeden Fall gesagt, mental hat er da wirklich sehr, sehr hart dran knabbern müssen. Also das ist mir noch so im Kopf geblieben. Und da haben dann wirklich der ein oder andere auch mal eine mentale Pause von dieser Saison gebraucht.
Definitiv. Und wie gesagt, ich kann mich noch gut erinnern, in London waren das Bankett anschließend, das war auch irgendwie so alles so ein bisschen in Moll und es gab auch ein paar Unstimmigkeiten. Journalisten waren nicht zugelassen, man wollte da auch etwas unter sich sein, um die Wunden zu lecken. Okay, so ist es halt. Naja, und dann haben wir gedacht, jetzt haben wir eine kurze Pause, bevor die EM beginnt und dann gibt es auf einmal einen Trainerwechsel und Nuri Sahin wird Cheftrainer. Edin Terzic ist gegangen worden. So richtig weiß man es ja bis heute noch nicht. Also sagen wir mal so, er ist gegangen, weil er schon sehr wahrscheinlich gespürt hat, dass auch das allergrößte Vertrauen in ihn nicht mehr da ist. Ja, und seitdem ist Nuri Sahin Cheftrainer. Das ist für mich dann irgendwo eine logische Entscheidung gewesen. Ich kann jetzt auch die Kritiker, die sagen, ach Mensch, schon wieder einer aus dem eigenen Stall. Ich habe da eine etwas andere Meinung, weil Nuri Sahin hat einen sehr breiten Horizont auch gehabt als Spieler. Hat in Madrid gespielt, hat in Liverpool gespielt, war schon in der Türkei jetzt auch bei Antalyaspor als Cheftrainer oder als Teamchef, ist ja eine Lizenzfrage gewesen, tätig. Und ich hatte schon damals in Marbella den Eindruck, das ist einer, dem hören die Spieler zu.
Ja.
Insofern, ich habe es für einen logischen Schritt gehalten. Trotzdem, so ist halt Borussia Dortmund wieder mal totaler Umbruch. Ja. Geht dann los, auch gleich mit diesem Trainingslager. Dann, als es im August dann in Bad Ragaz so richtig geknallt hat.
Ja.
Negativschlagzeilen über Sven Mislintat, Kompetenzüberschreitungen etc. Da wurden Wetten abgeschlossen. Er sagt, der bleibt keine 2 Monate. Ja, ja, ist immer noch da. Ne? Haben ja, Dezember mittlerweile.
Ja, wäre natürlich damals dann auch schon sowas wie ein kleines Eingeständnis gewesen. Ne?
Ja,
wenn du den
genau
holst, du wusstest, das ist ein starker Mann, eine starke ja Persönlichkeit, dass du dich da mal fetzt, war wahrscheinlich klar. Und ich glaube, wenn du da irgendwann schon vorzeitig den Schlussstrich gezogen hättest, hättest du dir auch einstehen müssen, dass du ja in der Planung, in der verantwortlichen Kaderplanung sozusagen nicht alles richtig gemacht hast. Von daher, es scheint zumindest so, als hätten sich die Wogen so ein bisschen geglättet, als würde ja man sich wieder zumindest nach außen verstehen oder man miteinander auskommen können. Und das ist ja auch gar nicht so unwichtig, denn, Olli, du hast angesprochen, jetzt ist es ja nur noch dann ein Spiel und dann ist ja auch das Transferfenster. Und ich
genau
glaube, wir sind uns einig, da muss sich auf der einen oder anderen Position oder wird
ja
sich schätzungsweise schon
im Defensivbereich
tun.
Und ja, hängt natürlich auch damit zusammen, dass Lars Ricken dann irgendwann im Oktober, hat sich das erstmal angeguckt als Sportgeschäftsführer, im Oktober dann die Stellen nochmal, die Stellenprofile nochmal nachgeschärft
ja
hat und gesagt, genau, jedem gesagt hat und das auch schriftlich fixiert hat, wer was zu tun hat.
Ja.
Also Sven Mislintat hat verantwortet sozusagen das Scouting.
Mhm.
Sebastian Kehl hat weiterhin als Sportdirektor den Hut auf bei Transfers.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, das war gut und Ricken hat das auch geschickt gemacht.
Mhm.
Er hat erstmal abgewartet, wie sich das alles so entwickelt, hat seine Schlüsse draus gezogen und hat dann auch gesagt, pass auf, so und so läuft das jetzt. Und bislang muss man sagen, es wird ja auch darüber geredet, dass Kehl einen neuen Vertrag bekommen
mhm
soll. Hat Ricken ja auch angekündigt im Prinzip, zumindest gesagt, dass er mit ihm weitermachen will. Da soll es jetzt bald schon Gespräche geben, hab ich gehört. Also insofern, das scheint sich ja möglicherweise zu finden. Ne?
Ja.
Sportlich muss man sagen, die Saison, boah, so ein bisschen das alte Lied. Ne?
Tatsächlich.
Auswärtsschwäche, häufig schon besprochen. Was für mich ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis war, dieses 1:5 in Stuttgart, da war ich vor Ort. Also muss ich sagen, das sind so Dinge und ich berichte schon sehr, sehr lange über den BVB, aber das hat mich regelrecht geschockt,
mhm,
wie man sich so abschlachten lassen
ja
kann.
Ja.
Und da fingen dann ja auch schon wieder die ersten Zweifel auch an dem neuen Cheftrainer an.
Ja.
Und ist klar, aber nach der Leistung ist das auch nicht verwunderlich.
Ja, ja, also man kann vielleicht auch hoffen oder so im Nachhinein sagen, dieses 1:5 war vielleicht auch so der richtige Wachrüttler, weil ich würde sagen, letzte Saison um diese Zeit kurz vor Weihnachten, da warst du ja wirklich am Tiefpunkt und jetzt hat man
ja
das Gefühl, der Tiefpunkt, der war schon vor 3, 4, 5 Wochen vor dieser Länderspielpause und jetzt ist es eigentlich wieder so oder machen sie ein bisschen gefestigter den Eindruck? Auch
ja
spielerisch ist vieles schon deutlich, deutlich besser geworden. Man ist auch so ein Stück weit stabiler und man kann nur hoffen, dass das jetzt auch bleibt, dass sie konstant weiterhin bleiben und es kommen ja auch die ein oder anderen Spieler, Stichwort
ja
Karim Adeyemi, dann auch zurück, der vielleicht der Mannschaft dann nochmal einen neuen Input dann auch
ja
geben kann.
Neues Brokkoli sozusagen für die Truppe.
Genau.
Hat er so nach diesem sensationellen, das ist ein Gala-Auftritt gegen Celtic Glasgow, glaube ich.
Hat er verraten.
Gesagt. Weiß ich, keine Ahnung, warum ich so gut drauf bin. Brokkoli,
ja,
wahrscheinlich Brokkoli. Nein, aber wie gesagt, guckt man sich das an, was Borussia Dortmund macht, gibt schon eine gewisse Parallele auch zu der vergangenen Saison. Dahingehend, dass international wurden da schon 7:1 gegen Celtic Glasgow, gut, jetzt nicht der stärkste Gegner in Europa, Ausrufezeichen gesetzt. Das 2:5 bei Real Madrid war natürlich bitter nach dieser ersten Halbzeit, auch ein Spiel für die Geschichtsbücher.
Ja.
Der Trainer nicht alles richtig gemacht, räumte auch mittlerweile
hat er
ein.
Zugegeben.
Ja, ja. Naja, es gab viel Theater, dann auch im Herbst beispielsweise. Es gab eine Diskussion um den Kapitän, um Emre Can, gerade auch nach seinem Platzverweis in Mainz. Turbulente Jahreshauptversammlung, Diskussion über dieses Sponsoring-Deal mit Rheinmetall. Die dauern jetzt ja alle so 7,5 Stunden. Die Dinger, schöne neue Fußballwelt. Ja, und dann kam mein absolutes Highlight, das ist sehr subjektiv, das Auswärtsspiel in Dynamo Zagreb und wie Manni Seelbauer tatsächlich nachts in einer Zagreber Plattenbausiedlung noch eine offene Bar gefunden hat.
Ja, das war ein sehr, sehr schöner Abend. Da erinnere ich mich auch sehr, sehr gerne zurück. Mhm. Da habe ich meine Pfadfinderqualität unter Beweis gestellt. Das war dann schon fast das letzte Champions League-Spiel für diese Saison. Jetzt natürlich noch mit dem Abschluss hier heute Abend.
Genau.
Und dann geht's nächstes Jahr nach Bologna. Das wird auch ein sehr, sehr schönes Spiel.
Und Schachtja Donetsk noch zu Hause.
Schachtja Donetsk.
Genau.
Nicht in Gelsenkirchen, sondern in Dortmund.
Heimspiel für den BVB diesmal. Und wie gesagt, zwei Bundesligaspiele gibt es noch. Das heißt, wenn ihr jetzt diese Ausgabe hört, gibt es nur noch eine.
Ja.
Das Auswärtsspiel in Wolfsburg. Aber wie gesagt, Manni ist schon im Urlaub. Und dann bin ich auch in Urlaub. Also insofern haben wir gesagt, machen wir noch mal ein bisschen was Besonderes, eine etwas ungewöhnliche Ausgabe zum Ende des Jahres 2024. Das Fußballjahr geht für uns jetzt zu Ende. Und an der Stelle wollen wir uns einfach noch mal bedanken, dass ihr uns treu geblieben seid in diesem Jahr. Und ich möchte noch mal sagen, dass es mir sehr, sehr viel Spaß macht mit Manni Seelbauer. Ein Jahr an der Seite von Manni Seelbauer.
Das, lieber Olli, kann ich nur zurückgeben.
Vielen Dank.
Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch mit euch da draußen natürlich. Die Interaktion mit euch ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. Ihr bringt uns da auch immer auf verschiedenste neue Ideen. Also das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Olli, jetzt kann ich dich natürlich nicht entlassen, ohne dich zu fragen. Mhm. Wenn du jetzt ein Erlebnis, Spiel, muss gar nicht auf dem Platz gewesen sein, kann auch neben dem Platz gewesen sein, eine Trainingseinheit, was auch immer, ein Moment auf einer PK sein. Was war denn so jetzt der eine Moment, wo du sagst, den wirst du nicht vergessen in diesem Jahr?
In diesem Jahr, ja, da muss ich einfach schon sagen, dieser Moment in Paris, in dem Halbfinal-Rückspiel im Prinzenparkstadion, als es dann klar war, es geht nochmal nach London, es geht nochmal nach Wembley, das fand ich, das hat mich auch bewegt. Also tatsächlich nochmal ein Champions League-Finale mit BVB-Beteiligung nach 2003 Wembley. Ich habe damals 1997 in München erlebt. Ich habe Wembley 2003 mit Jürgen Klopp erlebt und ich hatte so gedacht, wow, diesmal könnte der BVB mal wieder dran sein, den Henkelpott zu holen. Aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte.
Als es klar war, München.
Ja, das wäre natürlich geil, Finale da Horn. Ja, wobei, es wird passen.
Ja.
München scheint, was Finalspiele angeht, ein sehr gutes Pflaster für den BVB zu sein. Wer weiß.
Das wäre doch eine runde Geschichte. Ja. Und Olli, ich weiß ja gar nicht, ich kann es mir ja gar nicht vorstellen, so eine Saison ohne Champions-League-Finale, um ehrlich zu sein.
Ja, genau. Weißt du? Also das ist hier jedes Jahr so, Manni. Lass dir nichts anderes erzählen.
Ich kenne das ja gar nicht.
In den Geschichtsbüchern steht das falsch. Der BVB spielt jedes Jahr Champions-League-Finale.
Naja, dann können wir uns doch auf einen schönen Jahresabschluss freuen.
Genau.
Und dann geht es ab dem, ich glaube, das ist dann der 4. oder 5. oder 6. Januar dann wieder weiter, also auf jeden Fall der erste Montag im Januar, da hört ihr uns auf jeden Fall wieder, da besprechen wir dann alles, was so los ist, dann ist natürlich auch die Transferphase, das Transferfenster wieder geöffnet, ist auch meine heiße Phase und dann sind wir mit frischen Kräften zurück, Olli.
So ist es.
Und dann würde ich sagen, schöne Weihnachten.
Schöne Weihnachten, auf jeden Fall.
Guten Rutsch.
Alles Gute, bleibt gesund und bis in 2025.
Bis dahin.
Ciao.